Herzlich willkommen zur Analytics-Sprechstunde. Ich bin Maria-Lena Matysik, Analytics-Consultant und Geschäftsführerin der Analytics-Freaks. Hier teile ich mit dir, wie Marketingteams ihre Daten wirklich nutzen können für bessere Entscheidungen und nachhaltigen Erfolg mit konkreten Insights, umsetzbaren Tipps und ganz ohne Buzzwords. Heute habe ich Yves Lütti zu Gast. Yves ist Head of Tech and Data bei der X-Technology und zwar ist das das Unternehmen hinter den Marken X-Bionic und X-Sox. X-Bionic entwickelt Performance-Equipment für Sportlerinnen und Sportler, das heißt Bekleidung, Accessoires und auch Schuhe. Und zu den Nutzern der Produkte gehören auch eine ganze Reihe professionelle Athletinnen und Athleten. Und X-Bionic war zum Beispiel letztes Jahr auch auf dem UTMB, auf dem Ultra Trail du Mont Blanc in Chamonix präsent. Und das war ein kleiner Fangirl-Moment für mich, wo Yves mir das erzählt hat, weil ich kam nämlich gerade kurz vorher aus Chamonix. Ja, große Sache für mich. In seiner Rolle verantwortet Yves die Commerce-Architektur, das heißt das ERP und die gesamte Tool-Landschaft rundherum. Und gleichzeitig treibt er auch Themen voran wie die Weiterentwicklung der Datenarchitektur, die digitale Transformation und natürlich ganz wichtig auch die AI-Adoption im Unternehmen. Er selbst beschreibt sich als Übersetzer zwischen Business-Anforderungen an die Daten und am Ende der technischen Umsetzung. Das heißt, Yves schaut ausnahmsweise in diesem Podcast nicht aus einer reinen Marketing-Perspektive auf die Daten, sondern eher aus einer Systemperspektive so eines wachsenden E-Commerce-Unternehmens. Und auch nicht ganz üblich in diesem Podcast, nimmt uns Yves mit in den Status quo der Datenarchitektur bei X-Bionic und anschließend teilt er seine aktuellen Überlegungen, Anforderungen und Pläne für den Ausbau der Dateninfrastruktur hin zu einem AI-fähigen Setup. Das heißt, ich habe mich auch mit Yves in einem halben Jahr verabredet für dann ein Update. Wir sprechen außerdem darüber, warum eine saubere Datenbasis eigentlich deutlich wichtiger ist als jedes einzelne Tool, wie Yves und sein Team von einem uneinheitlichen Excel-Report-Setup zu einer Single Source of Truth gekommen sind, wie E-Commerce, Marketing und Tracking-Daten zusammenspielen und natürlich, welche Rolle AI bei der Analyse von Marketing- und Kundendaten spielen kann und vielleicht auch spielen sollte. Diese Episode ist wirklich super hands-on geworden und ganz praxisnah, weil Yves teilt, wie es wirklich ist, Daten, E-Commerce und AI zusammenzubringen. Also nicht nur so als Hype und alles total einfach und wie ich in 5 Minuten 500 Agents gebaut habe und jetzt nie wieder arbeiten muss, sondern wie es wirklich ist, die Datengrundlage in einem E-Commerce-Unternehmen für AI zu bereiten. Und damit ab ins Interview. Es ist mir eine große Freude, dass du heute in der Analytics-Sprechstunde bist. Herzlich willkommen in meinem Studio, quasi zugeschaltet aus der Schweiz.
Genau, aus Zürich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Hallo Maria, bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich drauf.
Freude ist ganz meinerseits. Im Fokus von diesem Podcast steht ja immer ein Learning rund um die Arbeit mit Daten und Insights und Business Value aus Daten generieren. Welches Learning hast du denn heute mitgebracht?
Ich würde sagen, das Learning, was am besten zu unserem Thema auch heute passt, ist Thema Datenbasis. Also welche Basis nimmst du, um Daten zu analysieren? Weil die ganze Thematik rund um BI und Daten auswerten und jetzt natürlich auch das ganze Thema AI und wie kann ich mit AI meine Daten besser auswerten und noch schneller zu Ergebnissen kommen, die basiert schlussendlich und am Ende des Tages immer noch auf einer guten Datenbasis. Das braucht Zeit. Also es ist nicht so, dass du einfach ein Tool nehmen kannst, das connecten kannst zu irgendeinem System und dann erwarten kannst, dass es dir die Daten so aufbereitet, wie du es gerne hättest und im besten Fall auch noch sagt, was du jetzt damit tun sollst, sondern du musst dir Gedanken machen, wie die darunterliegende Infrastruktur und Datenstruktur ist, um dann datenbasierte Entscheidungen treffen zu können, die auch wirklich reliable, also auf die du vertrauen kannst, weil sonst ist halt schon die Gefahr da, dass es dann irgendwo in eine Richtung geht. Hallucinating nennt man es im AI-Kontext, dass es dann eben nicht verlässlich ist. Und das Learning ist wirklich das, es braucht nach wie vor viel Zeit, um die Datenbasis zu schaffen. Da kommst du nicht drum herum. Aber wenn du das hast, ist es mit den heutigen Tools natürlich dann viel effizienter, irgendwelche Entscheidungen zu treffen und Reportings zu fahren, als es vielleicht vor 10 Jahren noch war.
Ja, magst du uns vielleicht einmal ein bisschen mitnehmen, wie quasi ja so ein bisschen die Ausgangssituation war, wie du oder ihr als Team auch auf die Idee gekommen seid, hey, da geht mehr, das geht besser, das geht vielleicht anders?
Ja, sehr gerne. Also da müssen wir vielleicht mal ein paar Jahre zurückdrehen. Zeitpunkt, ich würde mal sagen Mai 22, als ich angefangen hatte bei Expionic. Du kannst dir das so vorstellen, da war nicht allzu viel da im Bereich Infrastruktur, Systeme. Und das war einerseits natürlich eine riesen Herausforderung und andererseits aber auch irgendwie eine dankbare Ausgangslage für Tech-Leute, weil du kannst im Prinzip deinen Stack von scratch neu definieren, kannst die Systeme auswählen, die Prozesse definieren. Und es liegt schlussendlich an dir, wie gut das dann alles funktioniert. Das heißt, du hast halt nicht diese ganze Legacy, die du irgendwie noch mitziehen musst und mit implementieren musst. Ausgangspunkt damals war eigentlich die Implementierung eines ERP-Systems. Das haben wir dann auch relativ schnell und effizient gemacht. Wir haben uns für Odoo entschieden dazumals, haben dann aber auch schnell erkannt, dass die Datentransparenz damals nicht gegeben war. Das lag nicht am System, sondern daran, dass halt jeder seine Reports dann irgendwie aus dem Odoo gezogen hat. Odoo bietet da ein gutes Export-Tool eigentlich, wo du die Daten ziehen kannst. Aber was du dann damit machst, ist die andere Frage. Ne? Weil der eine zieht sich den Report halt mit den und den Feldern, der andere zieht es sich ein bisschen anders und dann kommst du irgendwie in einem Meeting zusammen und hast plötzlich unterschiedliches Verständnis für KPIs wie Revenue oder wie werden Returns getrackt. Und dann hast du Diskrepanzen in deinen Reports und der eine rechnet so und der andere rechnet so und irgendwann kommst du dahin und sagst, ja okay, jetzt haben wir hier wieder Abweichungen, warum? Und das ist halt langfristig dann sehr unbefriedigend, ne? Weil diese Zahlen, die reportest du ja auch gegen oben, gegen Shareholders und so weiter und darauf basieren machst du auch irgendwelche Forecasts und Budgets etc. etc. Wenn du da nicht konsistent bist in der Datenhaltung und im Reporting und in der Definition von den KPIs, dann wird es dann irgendwann sehr ungemütlich. Und das hat uns dazu veranlasst zu sagen, wir brauchen diese einheitliche, verlässliche Datengrundlage, die wir dann gemacht haben, indem wir ein BI-Tool eingeführt haben, was auf diese ERP-Daten zugreift, aber was halt zwischendrin diesen semantischen Layer hat, was die Daten interpretiert, aufbereitet, so dass du sie dann in dem BI-Tool halt einfach auswerten, lesen kannst. Und somit hat eigentlich jeder die gleiche Datengrundlage und die gleiche Interpretation der Daten.
Kannst du das vielleicht an einem Beispiel ein bisschen greifbarer machen? Also wie hat man sich das vorzustellen, dass quasi die semantische Layer was verändert?
Ja, stell dir vor, du hast eine riesen Datenbank im ERP-System. Das besteht aus Hunderten von Datentabellen. Und da stehen die Zahlen da drin. Aber jetzt zum Beispiel, um Revenue-KPI zu definieren, musst du einmal definieren, was ist Revenue? Wie wird der berechnet? Und welche Datenfelder sind dafür relevant? Und wenn du das einmal gemacht hast, dann ist die Zahl, die da rauskommt, ist dann immer dieselbe. Dann gibt es einfach eine Revenue-Zahl und die wird jeden Monat gleich berechnet, mit den gleichen Rohdaten sozusagen. Und diese Transformation von Rohdaten in den finalen KPI, den du dann reportest, das ist eigentlich diese semantische Layer, die dazwischen liegt. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, dass sich jeder einfach Excel diese Rohdaten exportiert und dann in seinem Excel den Revenue-KPI sich selber berechnet, ist halt die Gefahr groß, dass der eine nimmt Spalte C mal Spalte F und der andere nimmt Spalte D mal Spalte M. Und dann ist es einmal net und einmal gross und einmal was auch immer, einfach nicht einheitlich. Und das hat uns schon mal viel Ruhe und Vertrauen gebracht. Jetzt kann man sagen, ja okay, BI-Tool gab es vor 10 Jahren schon. Ja, das stimmt. Trotzdem war es für Expionic zu dem Zeitpunkt extrem zentral, dass wir in die Richtung gehen. Und jetzt kommt natürlich die nächste Herausforderung, zu sagen, okay, jetzt haben wir diese Daten aus dem ERP, das sind mal so die Grunddaten. Wie können wir das jetzt anreichen mit Third-Party-Data, wie, ja, sagen wir, Ad-Spend Google Analytics Daten, User Behavior etc. etc. Die hast du normalerweise nicht im ERP drin. ERP hast du halt Transparenz über Umsatz, Marge, Kundendaten, Artikel, Performance, Logistik KPIs. Das war für uns fundamental, wie gesagt. Und jetzt, wie können wir die nächste Stufe eigentlich zünden, um da dann noch weitere Analysen zu fahren und auch Entscheidungen zu treffen, die dann vor allem auch für D2C relevant sind? Ich würde sagen, da stehen wir gerade. Diese zentrale Architekturfrage. Hast du ein Tool für alles? Also findest du jetzt einen Weg, wie du diese Third-Party-Data in das BI-Tool mit reinziehen möchtest? Das wird dann relativ komplex, je nachdem. Das heißt, diese Datenmodellierung oder eben diese semantische Layer-Komponente, die wird sehr komplex. Oder sagst du, hey, kein Problem, wir nehmen ein Tool, was uns diese Daten bereits aufbereitet, was zum Beispiel Shopify-kompatibel ist. Der Vorteil von Shopify ist halt, dass du ein recht breites Angebot an Apps und Systemen hast, die direkt mit Shopify Native funktionieren, und bist erstmal fein damit, dass du sagst, ich habe meine ERP-Daten in dem BI-Tool, wo ich eben diese Makro-KPIs quasi tracke, und ich habe ein zweites Tool, was uns diese Third-Party-Data mit den E-Com-Daten und Kunden-Journey-Tracking-Daten nochmal aufbereitet.
Was sind denn so deine Gedanken dazu, vor welchem Tod, den man am Ende sterben muss?
Einen musst du sterben, ja. Meine Tendenz ist, dass ich sage, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, können wir gut und gerne mit zwei Tools arbeiten, weil diese Daten auch nicht zwingend in einem System vereint werden müssen.
Weil die Komplexität einfach auch sehr groß werden würde?
Komplexität wird enorm groß, genau. Weil du kannst einerseits jetzt sagen, okay, du nimmst die Daten aus Shopify und den Third-Party-Tools und versuchst die ins ERP-BI-Tool zu bringen, mittels, weiß ich nicht, Connector oder manuell einmal im Monat, was dann auch nicht eine saubere Lösung wäre. Musst aber da drin dann eben auch wieder diese Daten erstmal aufbereiten, weil du schickst die ja nicht direkt ins BI, sondern du speicherst die irgendwo im Data Warehouse und musst die dann aufbereiten im BI-Layer, also visualisierbar machen. Oder du gehst den anderen Weg und sagst, okay, welche Daten aus dem ERP brauche ich zwingend auch noch auf der anderen Seite, was meistens dann eben viel weniger ist, weil die ganzen Transaktionsdaten aus Shopify, die ganzen Kundendaten aus Shopify, die sind ja eigentlich sowieso schon da. Du hast aber den Vorteil, dass diese Tools dann Third-Party-Apps und eben Marketing-Spend etc. so aufbereiten, dass du dir dann diese KPIs daraus bauen kannst. Also ich tendiere dazu, zweigleisig zu fahren. Ich glaube, das kann man durchaus vertreten. Mit dem Vorteil, dass diese eben nochmals dieses Thema Semantic Layer, also diese Abstraktionsschicht eigentlich zwischen den rohen Daten und dem Endnutzer, dass das einfach sauber funktioniert. Und wenn du das hast, kannst du dann auch anfangen, mit AI-Datenanalysen zu fahren. Weil wenn du AI direkt auf die Rohdaten loslässt, dann ist da auch die Gefahr, dass es halt einfach zu Fehlinterpretationen kommt. Weil AI die Daten zwar erkennt und vielleicht auch mit der Intelligenz bis zu einem gewissen Grad interpretieren kann, aber trotzdem läufst du einfach das Risiko, dass es da irgendwo zu hallucinating kommt, und da kann es dann schon auch zu fatalen Fehlentscheidungen kommen, wenn du nur noch darauf vertraust. Ich glaube, heutzutage gibt es da wirklich Tools da draußen in der Welt, die uns einen riesigen Mehrwert schaffen würden, die auch native dann mit AI, Claude, ChatGPT, whatever connecten, und man diesen Traum von, ich tippe einfach nur noch in mein AI-Tool die Frage und das Tool spuckt mir das aus, inklusive drei Recommendations, wie ich jetzt meine Marge optimieren kann, über welchen Channel oder welches Kundensegment und welche Kampagne am besten ich direkt noch erstelle dazu und die dann im besten Fall noch automatisiert ins E-Mail-Marketing-Tool gespielt wird, ist tatsächlich gar nicht mehr so weit weg, wenn du mal diese saubere Datenbasis hast. Und das jetzt selber in-house zu bauen, ins BI-Tool zu nehmen, wie gesagt, das halte ich für sehr komplex, es sei denn, du hast ein riesen Datenteam, was dir das halt einfach macht. Aber so wie wir aufgestellt sind, glaube ich, wäre der richtige Weg, diese Zweigleisigkeit zu fahren, auf Third-Party-Tools zu vertrauen, die das genau können, und dann den Mehrwert mit AI zu schaffen.
Und habt ihr da schon Ideen, wie ihr AI an die Daten dann anschließen würdet? Also ist die Idee tatsächlich zum Beispiel zu sagen, dass man ein Claude-Interface nimmt und Claude ist sozusagen oder kann auf entweder die eine oder die andere Datenquelle zugreifen?
Genau, ungefähr so würde ich mir das vorstellen. Also konkret, wir haben die ERP-Daten in unserem Superset BI. Dort kann man mittels MCP drauf connecten, also Claude MCP zum BI. Und dann hätten wir auf der anderen Seite Shopify mit seinem App-Environment und eben einem dedizierten BI-Tool oder ja Datentool on top. Das könnte zum Beispiel Polar Analytics sein, was mich sehr interessiert aktuell. Und die bieten am Ende des Tages genau dieselbe Funktion. Du connectest halt mit Claude und kannst dann deine Datenanalysen über Claude fahren. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du die beiden Sourcen in Claude nochmal verbinden möchtest, um dir dann irgendwelche aggregierten Datensätze nochmal zu generieren. Obwohl ich glaube, dass das gar nicht unbedingt notwendig sein wird. Und der nächste Schritt wäre dann wirklich diese Daten. Und da kommt ihr ja natürlich dann auch ins Spiel jetzt mit den ganzen Tracking-Daten, die wir mit euch zusammen im Shopify implementieren, die dann eigentlich den Mehrwert zu den, ich sage jetzt mal, zu den reinen Transaktions- und Customer-Daten in Shopify bieten, wo man dann genau sagen kann, okay, generiere mir Kundensegmente aus Kunden, die den und den und den Event getriggert haben auf der Webseite, im Sinne von, die haben die und die Aktion gemacht auf der Webseite, generiere mir ein Segment daraus und schlag mir eine Kampagne vor, wie ich die zu einem Returning Buyer bringen kann. Und dann wäre das natürlich fantastisch, wenn du es auch direkt zu Klaviyo connectest und Klaviyo generiert dir dann diese E-Mail-Kampagne mit den Daten, die aus dem Tool in Claude gelandet sind. Dahin möchten wir arbeiten. Das ist so die Vision gerade, wo wir hinkommen wollen. Ich glaube, die Grundlage haben wir jetzt geschaffen. Und jetzt geht es darum, im Bereich D2C vor allem eben einerseits die Tracking-Daten so weit oder so granular noch zu implementieren, dass wir dann auch diese Analysen machen können und andererseits auch das Tool dann auszuwählen, was uns eben diese Transparenz ermöglicht und am Ende des Tages auch die Automatisierung mittels AI Claude MCP Connector, dass wir das so nutzen können, um diese Automatisierung, diese verlässlichen Analysen zu fahren.
Habt ihr dafür irgendwie so eine Art, ich sag mal, Timeline? Also denkst du, das ist jetzt ein Prozess, der sich noch eine ganze Weile ziehen wird? Oder arbeitet ihr da auch so, dass ihr sagen würdet, hey, wir bauen jetzt ein MVP für den ersten Use Case? Oder vielleicht kannst du ein bisschen teilen, wie du das so zeitlich siehst.
Die Tool-Entscheidung, die steht jetzt im Raum, ohne Frage. Erfahrungsgemäß sind solche, ich beziehe es jetzt mal auf Shopify, sind solche Shopify-Native Connecting Tools relativ easy zu implementieren. Ja, man redet immer von Plug and Play, es ist dann doch ein bisschen mehr, aber in der Regel geht's relativ schnell, das aufzusetzen. Und insofern Piloten zu fahren, halte ich für realistisch, würde ich jetzt mal sagen, innerhalb der nächsten 6 Monate. Was man nicht vergessen darf bei dem ganzen Thema, wir reden jetzt zusammen, wir haben beide ein Tech-Verständnis, ne? Und wir sind wahrscheinlich auch, was AI anbelangt, sehr weit fortgeschritten, Power-User oder wie du es nennen möchtest. Aber du hast natürlich eine Company und was ich eingangs erwähnt habe, diese digitale Transformation, diese AI-Adoption, die kann dann teilweise ein bisschen bremsen. Weil einerseits ist es das Vertrauen, was die Leute erstmal haben müssen in die Tools und dann aber auch andererseits noch müssen sie lernen, wie ich jetzt effizient damit arbeite. Da sehe ich eigentlich die große Herausforderung auch bei uns, dass wir jetzt schnell diese Adoption weiter vorantreiben aufs nächste Level, weil die Entwicklung im Bereich AI ist ja wirklich crazy. Eigentlich jeden Tag gibt es irgendwo ein Release, ein Launch von etwas Neuem und du denkst dir jeden Tag, scheiße, ich bin schon wieder einen Monat zu spät. Ne?
Ja.
Und gleichzeitig hast du dann diese Herausforderung vom, wie nehme ich das Team mit auf die Reise, wie stelle ich sicher, dass alle jetzt den Weg machen und das kann dann schon auch einmal wieder die Roadmap ein bisschen verlangsamen. Aber grundsätzlich glaube ich tatsächlich, dass sowas, wenn man den Fokus drauf legt, in 3 bis 6 Monaten durchaus realistisch ist, wenn nicht sogar schneller. Also insofern würde ich mal sagen, Ziel wäre, in 6 Monaten da zu sein, dass wir das mittels AI eigentlich nutzen können, ja.
Magst du vielleicht noch einmal vielleicht so deine Learnings aus den ganzen Überlegungen, aus deinen ja Gedanken, Abwägungen so ein bisschen zusammenzufassen?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das wichtigste Learning ist für uns, aber glaube ich generell auch gesagt, dass AI keine saubere Datenbasis ersetzen kann. Zumindest nicht Stand heute. Ich glaube, es ist ein Enabler oder sie empowert das, was darunter liegt, weil du damit einfach viel schneller arbeiten kannst, viel besser arbeiten kannst, wie also diese ganzen Excel-Formel-Gebaue ist halt einfach Geschichte, wenn du es richtig nutzt. Also wenn die Daten gut sind, die Datengrundlage korrekt ist, dann hat AI einen Riesenhebel in dem Bereich, ohne Frage. Wenn es aber nicht so ist, dann wird es eher gefährlich, weil halt dann eben falsche Schlüsse gezogen werden können, die sehr überzeugend klingen. und du Gefahr läufst, dass du halt blind vertraust, ne, und denkst, okay, ja, er hat mir das gesagt, ich mache das jetzt so, passt. Und da sehe ich die große Herausforderung. Also so dieses Konfidenz ohne Korrektheit ist halt das große Risiko, ne. Das ist ja generell so, egal ob du nur AI als Chat nutzt oder nicht, aber das ist ja jedes Mal extrem selbstbewusst, was da zurückkommt. Und wenn du es glauben willst, dann ist es auch so. Aber da muss man wirklich aufpassen, gerade bei diesen Datenthemen. Und vielleicht das zweite Learning, die Tool-Auswahl ist sehr wichtig, aber am Ende des Tages dennoch zweitrangig, weil schlussendlich entscheidend ist die Datenlogik und die Architektur darunter. Wenn du einfach ein Tool kaufst und dir dann erst überlegst, wie ich was messen möchte, dann baust du eher so auf einem sandigen Fundament, sage ich jetzt mal, das halt einfach nicht verhebt. Ja, und das dritte Learning am Ende des Tages müsste ja das Zielbild wirklich sein, dass du dieses Reporting, Marketingdaten, User Behavior irgendwo verbinden kannst, um das Full Picture zu kriegen. Und wenn du das komplett isoliert betrachtest, dann wird es irgendwann schwierig werden. Also du musst einen Weg finden, zumindest ansatzweise die Daten verknüpfen zu können, um dann wirklich auch verlässliche und ja gewinnbringende Analysen zu fahren.
Sehr spannend. Eine Abschlussfrage habe ich noch, vielleicht ein bisschen operativer gedacht. Was würdest du denn sagen, hast du in den letzten Monaten gelernt, was du vielleicht anderen mitgeben könntest, damit sie das Learning nicht erst noch selbst machen müssen? Genau, vielleicht ein bisschen geringere Flughöhe im Sinne von, wie du in diesem Prozess gestartet bist und wie du vielleicht im Nachhinein denkst, okay, hätte ich das und das anders gemacht, wäre es vielleicht schneller gegangen.
Also ich glaube tatsächlich, dass es nach wie vor da anfängt, wie man Prozesse definiert. Also du musst halt deine Prozesse einmal verstehen, bevor du was messen kannst. Und ich kann mich gut erinnern, als wir damals das ERP eingeführt haben, wir waren ein komplett neues Team. Die Company, wie gesagt, die gab es seit 25 Jahren, aber wir haben vieles damals auch noch nicht gewusst. Wir haben halt schnell ein ERP implementiert, was ultra wichtig war für uns operativ. Aber wir haben dann auch viele Prozesse erst mit der Zeit verstanden und mussten dann teilweise die auch nochmal anpassen. Und da läufst du halt Gefahr, dass du die Dinge zwei oder dreimal machst. Also das heißt, eine saubere Prozessanalyse verbunden mit einer sauberen Datenanalyse. Wenn wir es jetzt aufs Tracking runterbrechen möchten, weil wir heute ja auch über Analytics Freaks sprechen oder mit euch sprechen, dann ist es da schlussendlich dasselbe. Du hast irgendwo ein Zielbild, du möchtest was messen und dann geht oft so ein bisschen die Zeit verloren oder du willst die Zeit nicht investieren, eine saubere Analyse zu machen, okay, was bedeutet das eigentlich, was ich hier messen möchte und was muss ich da, welche Daten muss ich da tracken, um diesen KPI verlässlich ermessen zu können. Ne? Und da würde ich sagen, da ein bisschen mehr Zeit und auch Geld investieren und dann hinten raus einfach viel effizienter zu sein und auch das Ganze dann eben nicht nochmal zwei, drei, viermal anzufassen und nochmal zu ändern. Ich glaube, den Fehler machen viele. Wir machen den auch immer mal wieder. Oft ist es Zeitdruck, der dann einfach sagt, ah, okay, machen wir schnell, schnell, schnell. Aber ich glaube, da ein bisschen mehr Zeit sich nehmen, zwei, drei Stunden mehr investieren nochmal, um zu verstehen, was genau wird jetzt gebraucht, auch mit den Entwicklern zusammen. Dann hast du am Ende des Tages ein besseres und zufriedenstellendes Resultat. Und dann vielleicht zweites Learning, was helfen kann, ist, dass man oft ja Erwartungshaltung versus Realität und dann auch Scope. Also Erwartungshaltung, ich will alles sofort messen können. Realität ist, können wir nicht, haben wir noch nicht. Und daraus einen Scope zu definieren, der realistisch ist. Weil wenn du ständig einen Scope definierst, den du nicht erreichen kannst, wirst du frustrieren. Lieber kleinschneiden die Themen und dann so ein agiles Modell gehen und sagen, okay, wir machen jetzt nur das, aber dafür richtig. Und dann feiern wir uns dafür, dass das funktioniert hat und dann gehen wir das nächste an. Weil wenn du das Pferd von hinten aufziehst, dann wird es für alle einfach nur frustrierend sein.
Ja, also das finde ich ein super, super wertvolles Learning.
Ja, und wie gesagt, ich mache den Fehler selber auch immer mal wieder, dass ich denke, ja komm, das machen wir jetzt noch schnell.
Klar, wir wollen ja alles sofort und perfekt und das Zielbild und die Vision und nicht so lange warten.
Ja, und dann am Ende des Tages auch Management involvieren. Ne? Konkret die Fragen stellen, da auf keinen Fall zu technisch werden, aber einfach Fragen stellen, okay, was möchtest du messen? Was sind die drei wichtigsten Themen, die für dich jetzt relevant sind? Wo können wir Transparenz reinbringen? Daraus den Scope definieren, abliefern und dann die gleiche Frage wieder stellen. Und dann macht man Fortschritte und alle sehen den Progress und alle sind auch irgendwie zufrieden. Viel eher als wenn man 50 KPIs sich notiert und sagt, das muss alles gemessen werden und schlussendlich kommst du mit 10 zurück und denkst so, okay, jetzt haben wir irgendwie 20% geschafft von dem, was wir hätten schaffen sollen. Das ist dann langfristig einfach nicht, macht keinen Spaß.
Absolut. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Insights. Ich fand es super, super spannend. Danke fürs Teilen.
Sehr gerne. Ich danke dir vielmals für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Und Follow-up
bis in 6 Monaten. Ne?
Genau. Bis in 6 Monaten.
Danke, Maria.
Takeaways. Was ich aus diesem Gespräch mitgenommen habe, ist einmal so eine Prozessperspektive für die Weiterentwicklung einer Architektur. Also zum Beispiel, dass das Management und die Fachbereiche möglichst früh einbezogen werden müssen und am Ende natürlich weniger Use Cases oder KPIs, die sauber umgesetzt sind, besser sind als zu viele nur halb. Denn am Ende sind Datenprojekte eben nicht einfach rein technische Projekte, sondern die zentrale Frage sollte da immer lauten, was sind denn die wichtigsten Themen, für die wir gerade Transparenz durch Daten brauchen? Also wenn Management und die Fachbereiche diese Prioritäten mitgeben, dann wird der Scope klarer, die Umsetzung realistischer und eigentlich ist dann erst echter Nutzen aus den Daten für das Business möglich. Weil ja gerade im Marketing und im E-Commerce, glaube ich, die sind da ein bisschen anfällig für, ist der Wunsch oft groß, sofort alles messen zu können, weil man kann ja auch super viel messen und dann mit allen Daten, die man überall gemessen hat, auch direkt super viel zu machen. Aber das Learning für mich aus dem Gespräch mit Eve ist hier auf jeden Fall klar, besser mit den wichtigsten Fragen starten, den Scope realistisch schneiden und am Ende lieber einzelne Themen oder einzelne Use Cases sauber von vorne bis hinten umsetzen. Genau, anstatt irgendwie mit 50 KPIs zu starten und 25 Use Cases und am Ende ist alles nur so halb fertig oder funktioniert nicht 100%. Und ich fand es auch super spannend, dass Eve hier nochmal gesagt hat, okay, ein sauberes Erwartungsmanagement ist super wichtig, dass den Stakeholdern nicht so eine wunderbare neue AI-Welt versprochen wird, sondern wirklich klare Use Cases benannt werden und klare Fragestellungen, die hinterher sozusagen gelöst sein sollen. Und das zweite Learning aus dem Gespräch, was ich hier nochmal aufgreifen möchte, ist, auf jeden Fall, AI ersetzt eine saubere Datenbasis nicht. Das finde ich auch persönlich super interessant, dass Eve das nochmal so explizit hervorgehoben hat, weil ich werde nämlich oft gefragt, ob wir als spezialisierte Analytics-Agentur nicht irgendwie demnächst komplett überflüssig sind und ob ich mir schon was für meine Zukunft überlegt hätte, weil im Zeitalter von KI braucht man doch keine Analytics-Experten mehr. Eves Aussage dazu war, und das sehe ich genauso, dass AI natürlich super wertvoll ist, Analysen beschleunigen kann, Zusammenhänge sichtbar machen kann und perspektivisch wahrscheinlich auch noch viel mehr tiefere, bessere Empfehlungen für Kampagnen liefern kann. Aber am Ende wird AI nur dann wirklich hilfreich und wirklich nützlich, wenn die zugrunde liegenden Daten am Ende aussagekräftig sind, sauber strukturiert sind, einheitlich definiert sind, den richtigen Kontextbezug haben und. Also wenn das nicht gegeben ist, also wenn die Datenbasis nicht stimmt, mit der AI am Ende arbeitet oder auf die wir dann zugreifen mit AI, wie sagt man, garbage in, garbage out. Also dann entstehen vielleicht irgendwie überzeugend klingende, aber irgendwie potenziell falsche oder zusammen halluzinierte Ergebnisse. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Wie immer gilt, ich freue mich super über euer Feedback oder eure Ideen für zukünftige Episoden. Meldet euch gern, ich freue mich immer von euch zu hören. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.